Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Noch bis Sonntag wird auf dem Oktoberfest in München geschunkelt, getrunken und gegessen. Messungen der TU München haben jetzt gezeigt, dass mit dem Fest der Ausstoß des Treibhausgases Methan deutlich ansteigt. Woran das liegt und wie klimaschädlich die Wiesn tatsächlich ist, dazu gleich mehr. Außerdem gehen wir der Frage nach, wieso es den weiblichen Orgasmus bei Menschen gibt, obwohl er für die Fortpflanzung offenbar keine Rolle spielt. Und wir stellen ein Verfahren vor, mit dem sich die Herkunft von Sand akustisch nachweisen lässt. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. In München geht in dieser Woche das größte Volksfest der Welt zu Ende, das Oktoberfest. 6 Millionen Besucher sind jedes Jahr dort. 2018 verspeisten sie etwa 130 gegrillte Ochsen. Inzwischen versuchen die Veranstalter, das Fest immer grüner zu machen. Die Fahrgeschäfte werden mit Ökostrom versorgt und längst gibt es nicht mehr nur Fleisch zu essen. Ein Zufallsfund Münchner Umweltforscher passt allerdings nicht so recht dazu. Auf der Wiesn wird vermehrt Methan frei, ein starkes Treibhausgas. Helmut Nordwig hat die Forscher bei der Suche nach den Quellen begleitet.
Die zentralen Gebäude der Technischen Universität München sind nur rund 3 Kilometer Luftlinie entfernt von der Münchner Theresienwiese. Und hier, ganz oben, werden laufend Treibhausgase gemessen, erzählt der Umweltspezialist Florian Dietrich.
Am 7. Stock hier am Dach von der TU München und ja, haben jetzt einen Blick in den Süden. Wir sehen auch das Oktoberfest da hinten, Freefall Tower sieht man. Da steht eben unser Messgerät, das steht hier schon seit 2016.
Ein Metallkasten Marke Eigenbau, so groß wie ein Kühlschrank. Er misst laufend die einzelnen Farbanteile aus dem Sonnenlicht. Treibhausgase verschlucken nämlich bestimmte Teile dieses Farbspektrums.
Sodass wir dann wissen, welche Konzentrationen von CO2 und Methan haben wir zwischen Messgerät und der Sonne.
Methan ist ein Treibhausgas, mehr als 30 Mal stärker als Kohlendioxid, also CO2. Deshalb wurden die Forscher hellhörig, als sie plötzlich viel mehr Methan maßen als sonst. Es war während des Oktoberfests und in dieser Zeit steigt die Menge auf das 6- bis 8-fache des normalen Werts an. So viel könnten auch Millionen von Besuchern zusammen nicht erzeugen und deshalb gehen die Wissenschaftler der Sache vor Ort auf den Grund. Heute hat Sebastian Lober die Aufgabe, einen 15 Kilogramm schweren Rucksack zu tragen mit einem Gerät, das die Methanmenge direkt vor Ort bestimmt. Die Sicherheitsleute wissen Bescheid, sie winken ihn durch und...
Momentan sieht man noch mit, das ist ganz normaler Wert.
Den Wert überträgt das Messgerät auf das Smartphone des Forschers. Das Handy protokolliert zugleich eine fast metergenaue GPS-Ortsangabe. Normal sind in der Stadt pro Milliarde Teilchen 1800 Moleküle Methan.
Jetzt gehen wir da vorne ums Zelt rum, da haben wir immer mal höhere Werte. Genau, jetzt geht es ein bisschen über 2000, das ist jetzt auch noch nicht so richtig viel. Aber da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich irgendwas ist.
Ja, genau. Ich sehe schon, auf Ihrem Display gibt es da deutliche Schwankungen, gell?
Ja, definitiv. Ja. Also jetzt zum Beispiel haben wir wieder einen hohen Wert, 2250 waren wir jetzt gerade.
Das könnte natürlich hier mit der Fischbraterei zusammenhängen.
Ja, genau. Unser Verdacht liegt halt auf Gasgrills und Heizungen, so Hähnelgrills und so in die Richtung.
Gebraten und geheizt wird auf dem Oktoberfest mit Erdgas. Zu 96% besteht es aus Methan. Denkbar wäre, dass Leitungen undicht sind, aber das schließen die Stadtwerke München aus. Möglicherweise wird das Erdgas nicht vollständig verbrannt, wenn Fische und Hähnchen gegrillt werden. In der Nähe der Küche müsste man das sehen. Also rein ins Zelt.
Also jetzt innerhalb des Zeltes sind wir dann doch wieder auf 2300. Gegenüberliegende Seite der Küche. Wenn sich unsere Annahme bestätigt, müsste es drüben eigentlich noch höher werden. Jetzt geht es bis hoch auf 2800. Draußen messen wir normalerweise solche Werte nicht.
Wir stehen jetzt direkt vor der Küche, die zum Zelt hin offen ist. Es ist laut, es ist eng und es ist heiß, denn hier wird gegrillt. Ein Blick aufs Smartphone zeigt einen Rekordwert für Methan. 2900. Weil auch diese Messung nur grob ist, füllen die Forscher noch einen Probebeutel mit Luft, die dann im Labor analysiert wird. Doch der Verdacht hat sich erhärtet. Das Treibhausgas Methan könnte von den Grills kommen. Die Forscher wollen das noch weiter analysieren, auch wenn der Beitrag zum Klimaschutz letztlich gering ist, sagt Florian Dietrich.
Das Oktoberfest ist erstens mal relativ klein im Vergleich auf die Gesamtfläche von München, da nur eine kurze Zeit, wir haben ein Jahr. Dementsprechend werden die Klimaauswirkungen vom Oktoberfest jetzt nicht exorbitant hoch sein. Aber nichtsdestotrotz, da muss man mit kleinen Schritten anfangen. Und die schreiben sich eh schon auf die Fahnen, dass sie sehr ökologisch sind. Und wir versuchen halt einfach jetzt noch, das ein bisschen weiter zu verbessern.
2 Wochen lang ist das Oktoberfest der Arbeitsplatz für die Umweltforscher. Da dürfen sie sich am Schluss auch selbst mal eine Maß genehmigen.
Ja, davon können sie ausgehen. Wir werden dann auch mal auf Wiesn schauen. Also morgen Abend haben wir geplant, dass wir dann einmal Zwischenbilanz direkt im Festzelt ziehen.
Methanausstoß auf der Wiesn, ein Beitrag von Helmut Nordwig. Für die Wissenschaft ist es durchaus rätselhaft, warum es ihn gibt. Der weibliche Orgasmus bei Menschen ist nicht notwendig, um Nachwuchs zu zeugen. Andererseits ist es ein so komplexer physiologischer Vorgang, dass er nicht zufällig im Lauf der Evolution entstanden sein sollte. Eine Hypothese dazu hat jetzt ein Forschungsteam anhand von Experimenten mit Kaninchen genauer unter die Lupe genommen. Ich habe vor der Sendung mit einer der Studienautorinnen telefoniert, Michaela Pawlicew, Biologieprofessorin an der Universität Wien. Meine erste Frage war, welche Vermutungen über den Ursprung des weiblichen Orgasmus die Wissenschaft vor der aktuellen Studie bereits angestellt hat.
Die meiste Forschung scheint sich eigentlich eher um die Funktion, die Orgasmus momentan hat, zu kümmern und dann zu extrapolieren, dass das vielleicht auch diejenige ist, die am Anfang die Evolution verursacht hat. Vielleicht erwähne ich da nur eine dazu, und wie wäre das weibliche Orgasmus ein Eintauchen von Muttermund in einer Lacke vom Samen verursacht und das die Fertilisation fördert. Das konnte leider nicht nachgewiesen werden. Wir haben uns viel mehr auf den wirklichen Ursprung von Orgasmus fokussiert. Und dazu gibt es eigentlich relativ wenig.
Sie haben sich also jetzt sozusagen den evolutiven Ursprung des weiblichen Orgasmus angesehen und dabei speziell auf eine Hypothese geblickt, die sozusagen den Orgasmus mit dem Eisprung in Zusammenhang bringt. Was genau steckt dahinter?
Genau. Wir haben beobachtet, dass der Reflex, der beim weiblichen Orgasmus stattfindet, das heißt der Reflex von taktilen Stimulation ins Gehirn, dann auch in der Hypophyse ein Loslassen von Hormonen auslöst, relativ ähnlich ist zu einem anderen Reflex. Und das ist derjenige, der den Eisprung verursacht in manchen Tieren. Und das sind die Tiere, die nur dann ovulieren, wenn sie kopulieren. Das sind zum Beispiel die Katzen und die Hasen und auch die Kamelen und einige andere. Und das hat uns irgendwie die Idee gegeben, dass möglicherweise der weibliche Orgasmus ein Überbleibsel ist von dieser Funktion, nämlich das Reflex, das die Ovulation auslöst.
Wie sind Sie dann jetzt experimentell vorgegangen, um eben diese Annahme zu prüfen?
Ja, wir haben uns überlegt, dass um so eine Ähnlichkeit der Mechanismen zu testen, könnten wir vielleicht in einem Tier versuchen, die Funktion zu unterbinden oder zu stören mit dem gleichen Medikamenten, die in den Menschen auch den Orgasmus beeinflussen. Und ein sehr bekannter Medikament dafür sind die Antidepressiva. Insbesondere Antidepressiva, die sehr häufig verwendet werden, die heißen Fluoxetin. Das unterdrückt nämlich den Orgasmus in Menschen. Und wir haben das benutzt und haben praktisch 2 Wochen lang die Häsinnen auf diesen Antidepressiven gehalten. Und danach haben sie sich kopulieren lassen und beobachtet, ob ihr Eisprung verändert wird. Und im Sinne von, ob die Anzahl der Eier, die ovulieren aus dem Ovar, ob die verringert wird. Und das ist dann tatsächlich der Fall gewesen. Wir hatten eine Kontrollgruppe natürlich, die nicht mit Antidepressivum behandelt worden ist. Und die Gruppe, die es war, hatte um 30% geringere Rate an Ovulation.
Wie interpretieren Sie denn jetzt Ihre Ergebnisse aus den Experimenten? Lassen sich da Rückschlüsse darauf ziehen, welchen evolutiven Ursprung der weibliche Orgasmus im Tierreich tatsächlich hat?
Ja, wir glauben schon. Zumindest ist es ein guter Hinweis. Natürlich, es wäre gut, dies noch bei anderen Arten zu testen, als nur bei einer. Aber was wir glauben, ist tatsächlich der Reflex, der hinter menschlichen weiblichen Orgasmus steckt, ist ein alter und es hatte eine andere Funktion gehabt. Und die Funktion war das Auslösen von Ovulation. Diese Funktion ist verloren gegangen. Unser Eisprung wird endogen gesteuert. Das heißt, es wird ausgelöst jeden Monat, ohne dass ein externer Signal gebraucht wird. Der Reflex eigentlich ist aber da geblieben. Also es gibt immer noch den taktilen Reflex, der dann auf die Hypophyse wirkt und macht fast alles, was das Ursprüngliche hat, außer es löst nicht mehr den Hormon aus, der die Ovulation bewirken würde. Das heißt, wir glauben, dass dadurch, dass wir mit der gleichen Störung die beiden Funktionen stören können, das heißt, dass die tatsächlich einen gemeinsamen Ursprung haben.
Die Biologin Michaela Pawlitschew über den evolutiven Ursprung des weiblichen Orgasmus. Sand ist ein begehrter Rohstoff und das nicht nur beim Bauen. Das darin enthaltene Quarz dient auch der Herstellung von Glas oder Halbleitern. Doch Sand wird immer knapper, denn nicht jeder Küsten- oder Wüstensand eignet sich für diese Verwendung. Schon jetzt kommt es zu illegalem Abbau. Ein Forschungsteam aus den Niederlanden und Irland hat allerdings eine Methode entdeckt, dem Sand seinem Herkunftsort zuzuordnen. Dabei spielt nicht etwa dessen Farbe oder die Körnchengröße eine Rolle, sondern sein Klang. Magdalena Schmude berichtet.
Saskia von Ruth arbeitet als Professorin für Lebensmittelechtheit an der Universität Wageningen. Eigentlich sucht sie nach Methoden, um die Identität und Zusammensetzung von Lebensmitteln nachzuweisen. Also zum Beispiel zu prüfen, ob ein teurer Arabica-Kaffee wirklich nur Arabica-Bohnen enthält und keine Beimischung einer günstigen Sorte.
Wir suchen immer nach neuen Techniken. Und weil akustische Signale noch nicht besonders viel genutzt wurden, haben wir angefangen, mit Kollegen aus Irland zusammenzuarbeiten. Die hatten eine Technik entwickelt, die BARTS genannt wird und auf einer akustischen Signatur von Lebensmitteln basiert. Sie hatten damit bisher Milchpulver getestet und wir haben das dann zunächst mit Salzen ausprobiert.
Die neue Spektroskopietechnik basiert auf dem sogenannten Cappuccino-Effekt. Wenn man Kakao- oder Kaffeepulver in heißes Wasser gibt, umrührt und dann mit dem Löffel gegen den Rand der Tasse klopft, verändert sich die Höhe dieses Tons, während sich das Pulver auflöst. Grund dafür sind Luftbläschen im Wasser, die beim Auflösen entstehen. Die Bläschen verändern kurzzeitig die physikalischen Eigenschaften der Lösung, unter anderem ihre sogenannte Kompressibilität. Diese Größe beeinflusst, wie schnell der Schall durch die Flüssigkeit gelangt und damit auch die Höhe des Tons, der beim Klopfen auf die Tasse entsteht. Bei der BARTS-Methode werden diese Veränderungen mit Mikrofonen aufgezeichnet und grafisch dargestellt. Sie funktioniert auch mit anderen löslichen Lebensmitteln, wie eben Milchpulver oder Stärke. Als ein Mitglied des Teams aus Neugier vorschlug, Sand zu untersuchen, mussten die Wissenschaftler das Verfahren zunächst anpassen.
If you put sand in there,
wenn man stattdessen Sand ins Wasser tut, löst der sich nicht auf. Er lag ja zuvor schon im Wasser, da ist alles Lösliche verschwunden. Aber zumindest der Sand von der holländischen Küste enthält außerdem noch fossile Materialien, Schalen von Muscheln und anderen Tieren. Und diese Schalen lösen sich auf, wenn man den Sand in Säure tut. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid und dieses CO2 kann man messen.
Ein Kollege aus ihrem Team sammelte Sandproben von 9 Stellen entlang der holländischen Küste ein und untersuchte sie mit der akustischen Spektroskopie. Dabei wurde schnell klar, dass es deutlich erkennbare Unterschiede gibt.
Sand aus dem Norden von Holland zum Beispiel enthält wenig Schalen. Da sieht man keinen Ausschlag im Profil und hört keine große Veränderung der Tonhöhe. Wenn man dagegen Sand aus Seeland nimmt, im Süden, sind deutlich mehr Schalen enthalten. Die lösen sich auf und es bildet sich CO2. Man sieht auf dem Bildschirm des Messgeräts, dass die Frequenz abfällt und man hört die Tonhöhe sinken.
Außer der Menge der Schalen haben auch die genaue chemische Zusammensetzung sowie deren Größe einen Einfluss darauf, wie schnell sich die Teile auflösen und wie viel Gas entsteht. All diese Faktoren zusammengenommen ergeben ein typisches Profil für Sand von verschiedenen Fundorten.
Das war schon interessant. Sogar an der holländischen Küste, wo man eigentlich wenig Unterschiede erwarten würde, weil all der Quarz im Sand dort aus dem Rhein stammt, finden wir ziemlich einzigartige Profile auf nur 200 Kilometer Küstenlänge. Holland von einem anderen Land zu unterscheiden, wird also wahrscheinlich ziemlich einfach sein.
Magdalena Schmude über eine Studie aus dem Fachblatt Applied Acoustics. Und wir bleiben an Strand bzw. Meer. Seit Mitte der 90er Jahre erlebt das Wattenmeer an der Nordseeküste eine Invasion. Die pazifische Felsenauster hat sich dort breit gemacht. Deren schwimmende Larven sind offenbar aus Zuchtbetrieben auf Sylt und Seeland entwischt. Doch Exot und heimische Miesmuscheln arrangieren sich offensichtlich. Allerdings lauert noch eine andere Gefahr für die Miesmuscheln, die bislang wenig untersucht wurde. Winzige Krebse, die als Parasiten der Austern mit eingeschleppt wurden. Volker Mrasek mit den Einzelheiten.
Fast so ein bisschen wie so ein Korallenriff.
So empfindet David Thielkes die Ansammlungen der imposanten pazifischen Auster im Wattenmeer.
Schuhgröße 45, 46 sind so ungefähr die großen Exemplare. Da, wo Muschelbänke sind, findet sich die Auster und hat sich da angesiedelt.
Thielkes arbeitet im Niederländischen Institut für Meeresforschung auf Texel. Wie viele andere Ökologen fragte auch er sich zunächst, wird die Auster der Tod der heimischen, viel kleineren Miesmuscheln sein? Könnten deren Bestände durch den wuchskräftigen Exoten völlig verdrängt werden? Das ist aber nicht geschehen. Stattdessen wurden die Miesmuscheln quasi zu Untermietern in den neuen Austernriffen.
Da setzt sich die Miesmuschel dann etwas tiefer rein und ist da gut vor Fraßfeinden geschützt. Wächst ein bisschen schlechter, ist aber generell da offensichtlich ganz gut eingenischt, fühlt sich da recht wohl. Und das scheint zurzeit kein großes Problem zu sein.
Doch es gibt ein anderes, und das sind Parasiten, die die pazifische Auster mit ins Wattenmeer eingeschleppt hat. Dazu zählt ein kleiner, knallroter Ruderfußkrebs, der im Darm der Austern lebt und über den David Thielkes intensiv forscht. Inzwischen befällt der Parasit auch Herz, Platt und Miesmuscheln im Wattenmeer.
Wir haben da Bestandsaufnahmen gemacht und es gibt auf manchen Muschelbänken 60, manchmal auch noch 70% oder mehr befallene Individuen. Da sitzen dann 1, 2, 3, 4 von diesen Krebschen drin. Die Befallsraten sind stellenweise doch in dem Bereich, dass man sagen muss, da ist fast jede Muschel dann auf so einer Muschelbank befallen.
Miesmuscheln filtern ständig Nahrungspartikel aus dem Meerwasser. Dabei huschen dann und wann auch die freischwimmenden Larven der Ruderfußkrebse mit hinein. Die Parasiten nisten sich im Darm der Muschel ein und leben dort als Nahrungsschmarotzer.
Wir haben aber auch nachweisen können, dass auch Wirtsgewebe gefressen wird. Man sieht da, dass das Fleischgewicht bei der Miesmuschel da nicht besonders gut aussieht, im Sinne von, sie sind eigentlich zu dünn für die Größe, die sie haben.
Der neue Ruderfußkrebs ist bereits der zweite Parasit dieser Sorte. Vor 70 Jahren breitete sich schon einmal eine eng verwandte Art im Wattenmeer aus. Womöglich kam sie durch den Suezkanal und durchs Mittelmeer, so Thielkes.
Da sind also dann gerade aus den Niederlanden sorgenvolle Berichte gewesen, die man jetzt noch nachlesen kann, dass große Bestände der Muscheln plötzlich gestorben sind.
Die Populationen erholten sich später wieder. Offenbar erwarben die Miesmuscheln eine Art Immunität gegen Ruderfußkrebs Nummer 1. Jetzt taucht Darmparasit Nummer 2 im Wattenmeer auf und scheint den Rivalen zu verdrängen, wie der Ökologe sagt. In diese Richtung deuteten auch Untersuchungen des Alfred-Wegener-Instituts auf Sylt.
Wo man regelmäßig Miesmuscheln aufmacht und guckt, wie es drin aussieht.
Sollte sich der neue Ruderfußkrebs auf breiter Front durchsetzen, wäre das ungünstig, denn für diesen Parasiten haben die Miesmuscheln noch kein Gegenrezept. Er setzt ihnen zu und zehrt sie aus. Die Invasion der pazifischen Auster scheint also doch nicht spurlos an den Miesmuscheln im Wattenmeer vorbeizugehen.
Ein Beitrag von Volker Mrasek. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
Ende 2018 starben bei einem Tsunami in Indonesien 430 Menschen. Das unter der Führung des deutschen Geoforschungszentrum Potsdam GFZ aufgebaute Tsunami-Frühwarnsystem hatte keinen Alarm ausgelöst. Der Grund? Die Wellen wurden nicht von einem Seebeben ausgelöst, sondern von einer Flanke des Vulkans Anak Krakatau, die innerhalb von 2 Minuten ins Meer gerutscht war. Jetzt hat ein Team des GFZ die damaligen Geschehnisse rekonstruiert. Im Fachblatt Nature Communications stellen die Geoforscher Vorschläge vor, wie Tsunami-Frühwarnsysteme auch Hangrutschungen erkennen und die Bevölkerung warnen können. Demnach besteht in vielen Regionen weltweit eine ähnliche Gefahr, auch im Mittelmeerraum, etwa durch den italienischen Vulkan Stromboli.
Drohnen sollen Wale wiegen.
Bislang konnten Meeresbiologen nur gestrandete Wale vermessen oder wiegen. Ein Team der Woods Hole Oceanographic Institution hat nun im Fachblatt Methods in Ecology and Evolution eine neue Messmethode vorgestellt. Dabei kommen Drohnen zum Einsatz, die über die Tiere fliegen und Luftaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven machen. Anhand der Bilder können die Wissenschaftler die Körpermaße der Wale erheben und im Abgleich mit gestrandeten Tieren das Gewicht berechnen.
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
Den Wahrheitsgehalt dieses Friedrich Nietzsche-Zitats aus der Götterdämmerung haben Forschende der Northwestern University in Evanston am Beispiel junger Wissenschaftler untersucht. Dabei sind sie der Frage nachgegangen, welchen Einfluss ein frühes Scheitern auf die akademische Karriere hat. Untersucht hatten sie die Laufbahn von Nachwuchswissenschaftlern, die sich zwischen 1990 und 2005 auf eine Förderung der Nationalen Gesundheitsinstitute NIH beworben hatten. Wie die Studienautoren im Fachblatt Nature Communications schreiben, konzentrierten sie sich auf die Gruppen, die die Förderung gerade so erhalten hatten, beziehungsweise jene, die knapp gescheitert waren. Demnach hatten die frühen Rückschläge einen positiven Effekt auf die Karriere. Forschende, die sich später erneut und diesmal erfolgreich auf die Förderung beworben hatten, wiesen später im Schnitt mehr und bessere Publikationen auf als jene Konkurrenten, die zu Karrierebeginn die Förderung knapp erhalten hatten.
Arteriosklerose ist keine Zivilisationskrankheit.
Denn bereits vor mehr als 4000 Jahren litten auch schon Nomaden aus den Anden an Gefäßverkalkung. Das legt eine Studie im American Heart Journal nahe. Dafür hatten Mediziner der Universität von Texas in Houston mumifizierte Leichname mithilfe der Nahinfrarotspektroskopie untersucht. Selbst bei den jüngsten Individuen, die ein Sterbealter von 18 Jahren hatten, konnten die Forschenden ganz frühe Symptome von Arteriosklerose nachweisen. Damit ist klar, dass die Gefäßverkalkung keine reine Zivilisationskrankheit ist, da die untersuchten Toten alle Jäger und Sammler waren.
Die USA erteilen die erste Lizenz für eine Drohnenfluggesellschaft.
Der Zustelldienst UPS hat eine staatliche Genehmigung für den Betrieb einer Drohnenflotte in den gesamten Vereinigten Staaten erhalten. Die Luftverkehrsbehörde FAA habe der Tochtergesellschaft UPS Flight Forward eine Flugbetriebserlaubnis erteilt, teilte der Paketdienst mit. UPS Flight Forward kann nun eine unbegrenzte Zahl von Drohnen betreiben. Das Unternehmen darf Drohnen auch in der Nacht fliegen lassen. Der Betrieb wird auf Krankenhäuser, Hochschulen, Bürokomplexe und ähnliche Areale begrenzt sein. Die FAA hat noch keine Regularien für kommerzielle Drohnenflüge über besiedelte Gebiete erarbeitet.
Sternzeit, 2. Oktober. Giordano Bruno, moderner Astronom. Irgendwann im Jahr 1584, vor 435 Jahren, hat der Dominikaner Mönch Giordano Bruno sein Werk Zwiegespräche vom unendlichen All und den Welten veröffentlicht. Darin stehen für die damalige Zeit ungeheuerliche Sätze. Einzig ist also der Himmel, der unermessliche Raum. In ihm sind zahlreiche Sterne, Sonnen und Erden sichtbar und müssen unzählige andere vernünftigerweise angenommen werden. Für Giordano Bruno war der Himmel unendlich und die Sterne am Firmament waren nichts anderes als Objekte wie unsere Sonne, umkreist von Planeten. Das ist eine prägnante Zusammenfassung des modernen Wissens der Astronomie. Weiter heißt es, wir sehen nur die Sonnen, nicht aber deren Erdkörper oder Planeten, welche, da ihre Massen viel kleiner sind, für uns unsichtbar sind. Auch hier liegt Giordano Bruno perfekt richtig. Bis heute haben die Astronomen damit zu kämpfen, dass Planeten bei anderen Sternen nicht direkt zu sehen sind. Giordano Bruno zieht dann einen kühnen Schluss. Hiernach gibt es nicht eine einzige Welt, eine einzige Erde, eine einzige Sonne, sondern so viele Welten, als wir leuchtende Funken über uns sehen. Der Erde schreibt er keine Sonderstellung mehr zu. Sie ist ein Planet von ganz vielen im Kosmos. Auch das passt sehr gut zum heutigen Forschungsstand. Die Zwiegespräche waren für Papst und Inquisition eine Provokation und Gotteslästerei. Sie verfolgten den Autor gnadenlos. Giordano Bruno wurde 1600 auf dem Scheiterhaufen in Rom hingerichtet.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Die Arbeiterklasse wird, indem sie sich mehr und mehr die Wissenschaft aneignen, in noch höherem Grade zur produktiv tätigen und machtausübenden Klasse zugleich.
Ich bin nie wieder, nie vorher und hinterher nie wieder so nah in die Politik geraten.
Man kann aus den schlechtesten ideologischen Gründen beste wissenschaftliche Arbeit liefern. Das ist das, was viele überhaupt nie kapieren. ja? Im Osten nicht und im Westen.
Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Umbruch ohne Aufbruch. Ost-Westdeutsche Wissenschaft nach der Wende. Wissenschaft im Brennpunkt, morgen um 16:30 Uhr.